Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Zeiten sind unsicher und voller Herausforderungen. Das ist nicht gut für die Planbarkeit des Lebens, aber es ist vielleicht gut für die Qualität von Reden. Ob schlechte Zeiten gute Reden hervorbringen, darüber gleich ein Gespräch mit dem Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Leggewi. In jedem Fall provoziert die Bedrohung die Kunst. Die Partei der Toten ist ein Kunstprojekt in Russland, das den Mächtigen gefährlich erscheint. Außerdem heute das Buch als Kulturgut und Objekt und Tanz. Eine neue Choreografie von Alain-Lucien Eugène in Paris. Die Zeiten sind herausfordernd. Der in Europa kalte Krieg der 80er Jahre fühlt sich nachträglich recht bequem an im Vergleich zu einer kalten Wohnung nebst kalter Dusche. Und das ist ja bekanntlich nicht alles. Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, zu hoher Ressourcenverbrauch und nicht zuletzt Tod und Zerstörung in der Ukraine durch Russlands Angriffskrieg. Die Vereinten Nationen, die schienen in dieser schwierigen Zeit beinahe verzichtbar geworden. Was hilft schon? Reden. Seit gestern aber kann man einen anderen Eindruck haben. Da hielten UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Dichterin Amanda Gorman und selbst Kanzler Olaf Scholz in New York Reden, die emotional und aufrüttelnd waren und in der Krise vielleicht sogar Hoffnung gemacht haben. Klaus Leggewi ist Politik- und Kulturwissenschaftler. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob schlechte Zeiten gute Reden hervorbringen.
Das denke ich schon. Also es gibt diese berühmten Blut-, Schweiß- und Tränenreden, zum Beispiel von Churchill, die immer dann gehalten werden, wenn einem Volk, sei es über Krieg, sei es über Katastrophen, sei es über Entbehrungen, ökonomische Krisen, viel zugemutet wird. Und wir sind ja heute gleich in einer Mehrfachbelastung, wie Sie gerade gesagt haben. Also ja, Krisenzeiten bringen eine gute Rhetorik hervor. Und die Kunst besteht darin, sozusagen zwischen Alarmismus, was die Leute nicht haben wollen, und Verharmlosung einen guten Weg zu finden.
Wenn man Antonio Guterres gestern zugehört hat, dann war er emotionaler als sonst. Unser Planet brennt, hat er gesagt, und es sei Hilfe nötig, gerade für die, die durch den Krieg und die steigenden Preise besonders betroffen sind. Auch Amanda Gorman hat sich auf die Seite der Armen gestellt, die unter dem Klimawandel besonders leiden. Tatsächlich bräuchten wir ja jetzt in so einer Situation als globale Weltgemeinschaft so etwas wie ein Wir-Gefühl. Lässt sich das vielleicht auch glaubhafter und emotionaler vermitteln, wenn man mächtige Gegner hat wie Putin oder gar die Natur?
Das werden wir sehen. Also es ist ja so, dass Putin auf seine Art und Weise auch Reden hält und uns in Angst und Schrecken versetzen will und den Rest der Welt für eine Front gegen den Westen gewinnen will. Das ist ja auch nicht ohne. Also es gibt jetzt ein rhetorisches Kräftemessen zwischen zwei Lagern. Das wird man jetzt sehen, auf welche Seite das fällt. Scholz Reden dienen dem Schmieden einer Allianz. Er möchte, das hat er auch schon beim G7-Gipfel gesagt und durch die Einladung von Staatschefs aus der sogenannten Dritten Welt, aus dem globalen Süden unterstrichen. Er möchte sozusagen zu uns die Partner herüberziehen, die möglicherweise sich auf die Seite von China und Russland schlagen könnten. Das geht nicht über Worte, sondern das geht über Interessen, knallharte. Das geht über Umverteilungen, das geht über die Kalkulation dessen, was geopolitisch im Moment läuft. Aber genau das darzustellen, wo die Risiken liegen könnten für Länder, da zum Beispiel Afrika, sich vollständig auf die Seite Russlands und Chinas zu schlagen. Oder eben insgesamt die Blockfreien, die sich einmal in den 50er Jahren gebildet haben, jetzt daran zu erinnern, weswegen sie eigentlich entstanden sind, nämlich als eine Front gegen den Imperialismus. Und der geht heute von Russland und China aus. Das überzeugend rüberzubringen, das ist wirklich jetzt die Aufgabe.
Ist ihm das denn gelungen, Olaf Scholz, der ja nicht als so ganz großer Redner gilt, aber Sie haben die Begriffe genannt. Vereinte Kräfte, hat er gesagt, müssten sozusagen dem blanken Imperialismus entgegenstehen. Und er hat auch den Begriff Augenhöhe verwendet für die Länder des sogenannten globalen Südens. Das ist schon eine neue Rhetorik.
Ja, das ist eine Rhetorik der Werbung oder der Umwerbung. Also wie können wir es hinbekommen, dass nicht der anti- oder postkoloniale Reflex weiterhin gegen den Westen zieht, sondern dass diese Länder begreifen, dass das, was Putin ist, gegen alles gerichtet ist, wofür sie einmal eingestanden haben. Die nationale Befreiung, die nationale Souveränität, die Gleichberechtigung auf der Welt. Und er versucht es, auch im Blick auf den G20-Gipfel, der ja im November stattfinden wird, da steht es jetzt spitz auf Knopf. Da entscheidet sich, in welche Richtung die Welt geht. Und er hat, glaube ich, die richtigen Worte gefunden. Wo er sie nicht findet, meines Erachtens im Blick auf die Klimakrise, die ja nicht weg ist, wo die westlichen Regierungen insgesamt eher abwiegelnd sind, ist die ganze Pandemiefrage. Das sind auch Fragen, die heute zu verhandeln sind. Aber jetzt im Blick auf Putin, diesen übermächtig wirkenden Gegner, der gar nicht so übermächtig ist, der sich aber rhetorisch aufplustert und der seinen Hass auch über die sozialen Medien in einer ganz massiven Weise verbreitet, hier etwas entgegenzusetzen, das ist eben auch eine Frage einer Rhetorik.
Teilmobilmachung wäre so ein Begriff bei Putin, der das Aufblasen symbolisiert. Können wir denn Hoffnung haben? Also bislang war unsere Erfahrung eigentlich, dass Hass und Hetze jetzt auch gerade über die sozialen Medien sehr, sehr wirkmächtig sind. In so einer globalen Perspektive kann man hoffen, dass sich vielleicht Werte, gute Ideen besser vermitteln lassen als Aggressionen?
Ja, man muss natürlich realistisch bleiben. Also wir haben es ja nun zu tun mit erstens einem Autoritätsverlust politischer Führungen weltweit. Und wir haben zum anderen haben wir die Diversifikation der ganzen Audiences, die wir haben. Man hört eben nicht mehr so zu, wenn in der UNO eine große Rede gehalten wird. Die UNO ist nicht mehr das Forum. Und das wäre jetzt das, was man von der UNO sozusagen erwarten kann. Wir haben Folgendes vor. Wir haben die Klimakrise verstanden. Wir haben verstanden, was im Konflikt mit Russland, der ein Angriff auf unsere Freiheit und Souveränität ist, was auf dem Spiel steht. Und das deutlich zu sagen, das gilt natürlich vor allen Dingen auch für die eigene Audience, also für die Europäer, die jetzt nicht den Mut sinken lassen dürfen und die an ihrer Solidarität mit der Ukraine nicht nachlassen dürfen.
Der Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Leggewie über Rhetorik in Zeiten der Krise. In Russland ist die Opposition vielleicht klein und das Wort versucht der Staat ihr zu nehmen, aber es gibt sie und sie nutzt die Kunst als Mittel. Pussy Riot setzen sich schon lange für mehr Freiheit ein. Seit der Eskalation der russischen Aggression in der Ukraine kritisieren auch sehr populäre Künstlerinnen und Künstler wie die Sängerin Alla Pugatschkova Putin und seine Machtklicke. Die Partei der Toten ist eine mittlerweile in allen Landesteilen verbreitete Bewegung, die mit künstlerischen Aktionen darauf aufmerksam macht, dass Menschen sterben, eben auch jene, die Russland an die Front schickt. Christine Hamel hat die Aktivisten getroffen.
Sie haben unsere Computer mitgenommen und Bücher, die sie als extremistisch eingestuft haben. Sie suchten nur nach Signalwörtern wie Krieg und Ukraine. Sätze haben sie gar nicht erst gelesen. Der Sinn ist unwichtig. Wichtig allein das Zeichen.
Olga Zaplia-Jegorova und ihr Mann Dmitri Wilensky wurden nach St. Petersburg zum Verhör gebracht. Die beiden sind als Künstler ins Visier der Obrigkeit geraten, weil sie Mitglieder der Partei der Toten sind. Partia Mörtwich.
Die Partei der Toten ist ein künstlerisches Projekt, das Maxim Jostropow 2017 gegründet hat. Er hat damit den Nerv des Regimes getroffen.
Der Philosoph Maxim Jostropow beschreibt die Partei der Toten, deren Mitglieder sich schwarz kleiden und vor den Gesichtern Totenkopfmasken aus Papier tragen, als Antwort auf eine todesverliebte, nekrophile und allein rückwärtsgewandte Gegenwart in Russland. In der Politik finde ein Kampf um die Toten statt. Die Macht versuche, sie alle auf ihre Seite zu ziehen und stehle ihre Stimmen. Maxim Jostropow spielt auf den opferreichen Sieg Russlands im Zweiten Weltkrieg an, den 9. Mai, den das Putin-Regime als ideologischen Glutkern missbraucht. Zu den alljährlichen Feierlichkeiten ziehen tausende Russen durch die Straßen ihrer Städte und tragen Fotos ihrer Angehörigen vor sich her, meist an langen Stöcken befestigt. Das unsterbliche Regiment nennt sich dieser Massenumzug im Namen der Toten, auf den Maxim Jostropow Bezug nimmt. Sein Fazit: Unterm Strich sind die Toten die größte gesellschaftliche Gruppe, aber sie sind ausgeschlossen. Damit sollte Schluss sein. Seit Kriegsbeginn erlebt die Partei der Toten einen Ansturm von neuen Mitgliedern. Die Behörden haben daraufhin ein linguistisches Gutachten all der Losungen und Parolen erstellen lassen, das zu dem Ergebnis der Respektlosigkeit gegenüber dem Patriarchen und der orthodoxen Kirche kommt. Und überhaupt scheinen sie ja zu befürchten, dass aus den subversiven Energien der Kunst ein größerer Protest entstehen könnte.
Die Beamten hatten bei der Hausdurchsuchung ein sehr eigenartiges Dokument dabei. Mein Mann Dimitri Wilensky sollte als Zeuge in einem Verfahren wegen Verletzung religiöser Gefühle auftreten. Das ist natürlich totaler Quatsch. In Russland ist es inzwischen allgemeine Praxis, Regimegegner zu Zeugen zu ernennen. Denn als Zeuge hat man keine Rechte. Der Anwalt eines Zeugen hat keinen Einblick in die Untersuchung. Unterlagen. Und vor Gericht verwandeln sich Zeugen oft schnell in Angeklagte.
Um nicht hinter Gittern zu landen, sind Olga Zaplia-Jegorova und Dmitri Wilensky über Stockholm nach Berlin geflohen. Der Schock sitzt tief, auch die Traurigkeit. Ihre Tochter, die Eltern, die Katze, alle mussten zurückbleiben. Maxim Jostopow, auf den sich die Polizeiaktion im Kern richtet, ist glücklicherweise in Georgien. In Russland läuft unterdessen die Suche nach Parteimitgliedern weiter auf Hochtouren. Sehr wahrscheinlich soll die Partei der Toten zu einer extremistischen Organisation erklärt werden, ähnlich wie Alexei Nawalnys Antikorruptionsstiftung. Da die Toten anonym bleiben, ist es harte Knochenarbeit für Polizei und Geheimdienst.
Ich war immer davon überzeugt, dass die Kunst eine einzigartige Kraft hat, die die Welt verändern kann. Dann ergriffen mich Zweifel. Aber wenn die Machthabenden Theater schließen, Stücke aus dem Programm nehmen und Künstler fürchten, dann hat die Kunst ja doch Kraft. Die Macht jedenfalls glaubt an sie.
Künstlerischer Protest in Russland durch die Partei der Toten. Cri de cœur, Schrei aus dem Herzen, heißt eine Choreografie des norwegischen Tänzers und Choreografen Alain Lucien Oyen für die Pariser Oper. Seine Arbeit ist beeinflusst von Pina Bauschs Wuppertaler Tanztheater, wo er auch nach dem Tod von Pina Bausch gearbeitet hat. In Cri de cœur tanzt Marion Barbeau die Hauptrolle. Die ist gerade mit dem Film Das Leben ein Tanz auch in deutschen Kinos zu sehen. Und auf der Bühne steht auch die Wuppertaler Tanztheater-Ikone Helena Picon. Wiebke Hüster hat den Abend für uns gesehen.
Kriegt man denn nie, was man sich wünscht, sondern immer nur, was man verdient? Diese rhetorische Frage wird mehrfach gestellt an diesem langen Abend. Es ist mehr ein Stoßseufzer, ein Mantra einer Generation der Achtsamen, der Therapiesuchenden, der Einsamen, der Kindheitstraumatisierten, der Traurigen. Alexander Ihls Bühnenbild erschafft für sie eine Wirklichkeit als Hinterbühne, als Kulisse, als leeres, dunkles Museum ohne Tageslicht, in dem die Natur nur als Diorama vorkommt. »Warum teilt keiner seine Garderobe mit mir?«, klagt Helena Picon, die als Gast auftretende ehemalige Protagonistin von Pina Bauschs Tanztheater wie ein spätes Echo ihrer Wuppertaler Jahre. Wenn man, so Oyens These und Versuchsanordnung, auf dem Theater wieder und wieder seine Mutter anschreit und die Konzepte von Freundschaft und Liebe laut in Frage stellt, wenn man auf der Bühne die Peinlichkeit eines Stuhlkreises und die entsetzlichen Bemerkungen seiner Therapeutin vorführt und wie es den Protagonisten besser erscheint, sich vor anderen zu demütigen, als allein zu sein, dann könnte Heilung eintreten. Oder der allanwesende Tod. Manchmal kann Alain Lucien Oyen jedoch auch witzig sein. Etwa wenn er die Möglichkeiten des Tanzes mit denen des Schauspiels und Texts hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Lüge oder Illusion vergleicht und der Ballerina Marion Barbeau einen Niemand genannten Mitbewohner in ihre Zweiraum-Wohnungskulisse schickt. Dass dieser Niemand sie liebt, wie sie am Telefon behauptet, können wir nicht wissen. Aber dass sie mit Niemand tanzt, sehen wir. »17 Frauen und 18 Männer« hat Alain Lucien Oyen aus dem mehr als 150 Ensemblemitglieder umfassenden Ballett der Pariser Oper für die Arbeit an Cri de cœur ausgewählt. Eine schwierige Entscheidung, auch für den Choreografen. Oyens Tänzer wirken aber wie eine vollkommen homogene Gruppe. Die Solisten ragen auch gar nicht so sehr heraus. Zumal Oyens Choreografie, die nie richtig in Gang kommt, weil sie immer von Text unterbrochen wird, einem absichtslos ineinander geworfenen Gestengemisch gleicht, ein bedeutungsvolles live-up gefilmtes und schwarz-weiß an die Wand geworfenes Drama-Posing ist. Oyen inszeniert die Kritik an der nach wie vor hierarchisch strukturierten ältesten Ballettkompanie der Welt einfach mit. Eine Tänzerin, die in einer Szene etwas sagen soll, muss erst mit dem entschuldigenden Hinweis auf ihren niederen Rang um ein Mikrofon bitten. Nur die Solisten sind mit Headphones verkabelt. Von ihnen hört man jeden Atemzug, wenn sie agieren. Aber die Szene zeigt, wie dieses Stück zusammengebaut ist. Es verschränkt die wortreiche und von Tänzen untermalte, mitunter surreale Spielhandlung mit Details der Lebensrealität der Tänzer und ihres Choreografen. Es lässt das Publikum darüber im Unklaren, was ausgedacht ist und was war. Es zeigt Theater als Denk- und Wahrnehmungsmodell der Wirklichkeit. Oyens Theater will uns lehren, das Leben als unsere eigene Fiktion zu begreifen. Doch wenn wir das einmal begriffen haben, warum sollten wir dann noch ins Theater gehen? Und warum 3 Stunden lang? Darauf gibt Cri de Coeur, der Schrei nach Hilfe aus der Tiefe des Herzens, eine ganz klare Antwort. Oyens Trauerspiel, das mit dem Tod der Protagonistin endet, sucht das Theater auf die Möglichkeiten der Traumaheilung hin ab. Ist Katharsis, wie im antiken Theater gedacht, möglich? Wohl kaum. So bleibt Oyens Stück aus belanglosen Dialogen, Kalendersprüchen und Tanztheatergesten, Gruppenbildungen und plakativen Duetten eine Art Lamento der Gegenwart. Das Tanztheater ist tot. Es lebe das Tanztheater mit seiner Lizenz zum Zusammenhanglosen, zur Materialschlacht. Das Tanztheater, das mit dem Ruf, sieh her, Publikum, hier kommst du selbst vor, 3 endlos lange Stunden dauert, als hätte das Publikum nun wirklich kein Leben, sondern nur eine Fiktion zu Hause und die unstillbare Sehnsucht nach Heilung von der eigenen Traurigkeit und Einsamkeit.
Cri de Coeur von Alain Lucien Oyen in Paris. Das Buch. Es ist nicht nur eine zusammengebundene Menge einzelner Seiten, sondern auch Symbol für das Wissen, die Kultur, den Wissensdrang und die Kultiviertheit. Wer liest, der will die Welt sicher nicht schlechter machen, und daher gelten Lesen und Schreiben seit der Antike als Instrumente der Subjektwerdung, der Bildung des Menschen zu sich selbst. Die Villa Zanders in Bergisch Gladbach, einst Wohnhaus eines Papierindustriellen, heute Museum, betrachtet nun in einer Ausstellung, wie die bildende Kunst sich am Buch und seinen Konnotationen abgearbeitet hat. Michael Köhler war dort.
Selbst wer von sich sagt, nicht zu lesen, hält sie in Händen. Schulbücher, Telefonbücher, Bilderbücher und auch die preiswerten schmalen Polyglott-Reiseführer. Sie hängen als Pop-Art-Objekte in 80x40 cm Größe grellfarbig lackiert an der Wand. Ihre Titel in Antiqua-Schrift lauten Spessart, Franken, Holland, Griechenland. Das preiswerte Massenprodukt Reiseführer und der bezeichnete Sehnsuchtsort hängen als schrilles Erinnerungsangebot an der Wand. Sie fragen, was ist Original, was Kopie? Die Rektorin Petra Ölschlegel schwärmt von einer Bücherwurst.
Dieter Roth hat zahlreiche literarische Werke verwurstet, indem er die Bücher geschreddert und dann mit Fett und Gewürzen verbunden und in Naturdärme gezwängt hat. Konservatorisch natürlich sehr problematische Arbeiten, aber wunderbar.
Der Ausstellungsbesucher stößt zu Beginn auf 2 altmodische Sessel, einen Tisch und ein volles Bücherregal. Es ist die Bibliothek ungelesener Bücher. Sie besteht aus etwa 800 Titeln, die dem Wiener Künstler Julius Deutschbauer ausgehändigt wurden. Auf dem Buchrücken steht jeweils der Name des Nichtlesers. Beispielsweise, dieses Buch wurde von Stefan Ludwig noch nicht gelesen.
Julius Deutschbauer macht mit jeder Person ein Interview, in dem er sie ausdrücklich und auch sehr listig befragt, warum denn wohl dieses wunderbare Buch noch nicht gelesen wurde. Und das ist sehr amüsant, aufschlussreich und verrät auch viel über die Personen selbst, wenn man die Antworten liest.
Das sagt Sabine Müller vom Kunstmuseum Villa Zanders. Fotokünstlerin Candida Höfer zeigt kunstvoll barocke, historische Bibliotheken wie aus der Zeit gefallene Archive, Wissenstresore. Fotograf Boris Becker hingegen hat leere, hölzerne Bücherregale von heute fotografiert, die vergessen und vernachlässigt in menschenleeren Kellern unter Neonlicht begraben liegen. Das Buch löst sich zuweilen auch ganz von seiner herkömmlichen Gestalt. Die japanische Fluxuskünstlerin Takako Saito hat ein tragbares Buchkleid geschaffen mit beschrifteten Zetteln in Taschen.
Dieses Kleid würde die Künstlerin sich im Rahmen einer Performance überziehen und das Publikum auffordern, Zettel herauszunehmen und diese Laute zu sprechen, sodass es zu einer Art von Aufführung unter Beteiligung des Publikums kommt.
Erst die Aktionskunst macht daraus lebendige Zeichen, hörbare Buchstaben. Kühl, anonym, seriell ist das Bücherregal von Katharina Fritsch. Es besteht aus einem schwarzen Holzrahmen, der 7 Bücherregale à 25 Bücher enthält. Sie sind uniform, alle aus rotem Kunsthalbleder, haben keine Rückenbeschriftung oder Prägung. Schrecklich schön, eine Art gespenstischer Kulturkäfer. Ganz anders Andrea Tippels Zeichnungsserie aus ungeschriebenen Büchern. Sie heißen etwa Chance und Zufall in Wissenschaft und Kunstkritik oder Monochromie und Melancholie. Mit Humor und Buntstift malt sie ungeschriebene Bücher an die Wand. Ein farbiges Universum. Sabine Müller.
Sämtliche Titel sind von ihr selbst erfunden worden. Und das ist eben wieder ein Beispiel, welche ungeheure Imaginationskraft in diesem Thema steckt. Diese Öffnung eines imaginären Raumes, denke ich, ist nach wie vor eine Besonderheit des Buches, das durch kein anderes Medium so zu ersetzen ist.
Das Buch kann aber auch Objekt von Zorn, Verbot, Gewalt und Affekt sein. Wie explosiv das sein kann, zeigt der Buch- und Objektkünstler Hubertus Gojowczyk. Er hat das Buch plastisch verformt, aufgekratzt, Mulden hineingetrieben, mit der Axt reingeschlagen. Das Buch als Bild für eine Totalität, als Buch des Lebens, der Geschichte und so weiter, wird hier in seine Elemente zerlegt und sinnlich wieder zusammengefügt. Eine buchstäblich vielseitige Ausstellung.
Sie heißt Bibliomania, das Buch in der Kunst, und ist zu sehen im Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Das Büchermachen ist gerade ein sorgenvolles Geschäft. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg.
Ja, steigende Energiepreise, Papiermangel und hohe Mieten, das sind nur 3 Faktoren, die der Verlags- und Buchbranche große Sorgen bereiten. Der Kostendruck sei extrem hoch, heißt es, und ohne staatliche Unterstützung seien manche Buchhandlungen und Verlage in ihrer Existenz bedroht. Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, schlägt deshalb vor, keine Mehrwertsteuer mehr zu erheben. Derzeit hofft die Branche aber auch auf einen Lesewinter und die im Oktober beginnende Buchmesse. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hofft auch, und zwar, dass sich Kultureinrichtungen zusammenschließen, um die Energiekrise gemeinsam zu meistern. Sie schlägt beispielsweise vor, dass Museen Depots und Magazine gemeinsam nutzen sollten. Und die Einrichtungen werden auch aufgefordert, Notfallpläne zu erarbeiten. Aber wie schon in der Corona-Krise unterstreicht die Ministerin die Bedeutung dieser Einrichtungen sowie die Bedeutung von Kulturakteurinnen. Sie seien es, die die Identität unseres Landes prägten und zur Demokratiebildung beitrügen, so die Ministerin. Der Bund werde wegen der rapide steigenden Energiekosten Restmittel des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen einsetzen. Das sagte Roth heute bei einem Gespräch mit den Kulturministern der Länder. Und wie wir schon gestern berichteten, sollen ja die Temperaturen in Bibliotheken nicht gesenkt werden. Da wärmt Lesen dann nicht nur das Herz, sondern auch die Hände. Christoph Schroth machte Schwerin zum Wallfahrtsort für Theaterliebhaber. Dort inszenierte er Ende der 70er Jahre seine 6-stündigen Faust 1 und 2 Abende, die für Furore sorgten. Der gebürtige Dresdner gilt als großer Theatermacher, jemand, dessen zeitgenössische Aufführungen Seismographen für gesellschaftliche Entwicklungen und Erschütterung waren. Christoph Schroth war vor und nach der Wende ein wichtiger Impulsgeber in der Szene. Zuletzt wirkte er als Intendant in Cottbus. Dort stellte Schroth auch das hauseigene Festival Zonenrand Ermutigungen auf die Beine. Und nach Angaben des Staatstheaters rückte er damit Cottbus ins Zentrum des noch jungen, wiedervereinten Deutschlands. Wie seine Frau und sein Sohn, der Filmemacher Andreas Dresen, nun bestätigten, starb Christoph Schroth gestern im Alter von 85 Jahren.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lohrweg. Vielen Dank. Reaktionen auf die Teilmobilisierung Russlands, die Gasumlage und die Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.